SWR 2 Wissen. Aula.
Mit dem Thema Nährboden kultureller Höchstleistungen, das deutsche Pfarrhaus als Biotop. Es ist frappierend. Seit den Anfängen der Reformationsbewegung ist die kulturelle, die literarische Szene in Deutschland in geradezu atemberaubender Weise von Protestanten und näherhin von Söhnen geprägt, ab und an auch von Töchtern aus Pfarrhäusern. Zum Beispiel Andreas Gryphius, Jean-Paul Richter, August Wilhelm und Friedrich Schlegel, Friedrich Nietzsche, Hermann Hesse, Gottfried Benn. Die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen. Warum ist das so? Warum ist das protestantische Pfarrhaus Nährboden kreativer, innovativer Intelligenzschübe? Antworten gibt Jochen Hörisch, Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Mannheim.
Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel stammt aus dem Pfarrhaus. Unser Bundespräsident Joachim Gauck ist selbst ein gelernter Pfarrer. Als mögliche Kandidatinnen für das Amt des Bundespräsidenten wurde vor der letzten Wahl auch die ehemalige Repräsentantin der EKD, Margot Käßmann, und der Theologieprofessor und ehemalige Berliner Bischof Wolfgang Huber gehandelt. Die amtierende Kanzlerin und der ehemalige Bundespräsident haben ihre ersten 4 bis 5 Lebensjahrzehnte in der DDR verbracht, also einem Staat, der kein sonderliches Interesse an der produktiven Entfaltung spezifisch christlich-protestantischer Biografie hatte. Dass sie einmal die beiden führenden Positionen im wiedervereinigten deutschen Staat einnehmen würden, ist aus der Perspektive noch der frühen 80er Jahre des 20. Jahrhunderts eine geradezu groteske Prophezeiung. Aber ähnlich grotesk hätten sich vor 30 Jahren ja auch andere mittlerweile erfüllte Prophezeiungen ausgenommen. Wer 1987 vorhergesagt hätte, dass in wenigen Jahren die Sowjetunion implodieren würde, dass Deutschland bald wiedervereinigt sein würde, dass eine geschiedene kinderlose Protestantin mit DDR-Biografie für die CDU das Bundeskanzleramt erobern würde, dass es einen islamistischen Horrorstaat geben würde. Wer dergleichen und vieles andere seitdem real gewordene prophezeit hätte, wäre, wenn er Glück gehabt hätte, verlacht oder doch belächelt worden. Kein westlicher oder östlicher Geheimdienst spielte mit Szenarien, die so fantasiereich waren und so real wurden. Realisation, Verheißung, Erfüllung und Wunder sowieso sind theologisch aufgeladene Begriffe. Wende auch. Man muss den Begriff, der den Untergang der DDR und den Übergang ins Vereinigte Deutschland markiert, nur theologisch rückübersetzen, um zu verstehen, wie stark religiöse Impulse noch und gerade in einem völlig profanen und säkularisierten Umfeld wirken. Das erlesene griechische Wort Metanoia, es zählt zu den Schlüsselwörtern von Johannes dem Täufer, meint die Umkehr, die Sinnesänderung, eben die Wende. Man tritt den allermeisten DDR-Bürgern und gerade auch denen, die 1989 tapfer gegen das SED-Regime demonstrierten, wohl nicht zu nahe, wenn man ihnen, wie auch den Westdeutschen, unterstellt, dass das erlesene Fremdwort Metanoia nicht zu ihrem aktiven Wortschatz gehörte. Umso bemerkenswerter ist es, dass ein theologisch aufgeladenes Wort die ebenso prekäre wie verheißungsvolle politische Konstellation auf den Begriff brachte. Und dass sich dem Begriff Wende alsbald eine profane Bildung aus dem Bereich nicht der Theologie, sondern der Ornithologie beigesellte. Der Wendehals war nur ein Jahr zuvor, also 1988, zum Vogel des Jahres deklariert worden. Seltsame begriffliche Konstellationen, die den Philologen natur- bzw. kulturgemäß interessieren. Doch zurück zu den Pfarrhäusern, die in der Wendezeit der DDR eine, je nach Beobachterperspektive, faszinierende bzw. irritierend starke Rolle spielten. Im weitgehend säkularisierten Staat, von dem das Marx-Wort Religion sei in modernen Zeiten und Sphären ein toter Hund, wirklich einmal zutraf und in dem protestantische wie katholische Gläubige ein Diaspora-Leben führten, waren verblüffend viele populäre Wendeaktivisten Pfarrer oder Funktionsträger der evangelischen Kirche. Um nur einige prominente Namen zu nennen, Manfred Stolpe, SPD, der erste brandenburgische Ministerpräsident nach der Wiedervereinigung, war zuvor unter anderem Konsistorialpräsident der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg und stellvertretender Vorsitzender des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR. Rainer Eppelmann, CDU, war als Pfarrer in der DDR tätig und zählte zu den exponierten Köpfen der Opposition gegen die SED. Im Übergangskabinett nach dem Sturz von Honecker und Krenz war er Minister für Verteidigung und Abrüstung. Friedrich Schorlemmer, einer der exponiertesten DDR-Oppositionellen, war Pfarrers Sohn, studierte in Wittenberg Theologie, arbeitete als Studentenpfarrer in Merseburg und dozierte Theologie ebenfalls in Wittenberg. Richard Schröder, gleichfalls Aktivist der Friedensbewegung, war Pfarrer in Widerstadt im Harz und sodann Dozent für Philosophie am Katechetischen Oberseminar Naumburg oder am Sprachenkonvikt Berlin. Der erste Ministerpräsident der DDR nach der Maueröffnung war Lothar de Maizière, der Nomen est Omen einer hugenottischen Familie entstammte. Er ist übrigens der Onkel unseres gegenwärtigen Innenministers Thomas de Maizière. Pfarrers Kind waren auch Christine Lieberknecht, die Ministerpräsidentin des Landes Thüringen, Reinhard Höppner, der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Karin Göring-Eckardt sowie Stefan Dogerloh. Der Brandenburger Pfarrer Uwe Holmer, der systematisch von der Stasi bespitzelt worden war und dessen 10 Kinder trotz guter schulischer Leistungen der Zugang zum Abitur verwehrt worden war, nahm im Januar 1990 den krankheitshalber aus dem Gefängnis entlassenen ehemaligen Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker für mehrere Monate in seinem Haus auf. Er musste mit dieser Beschämung auf seine späten Tage leben, dass seine anderen Schandtaten sein Gewissen oder das seiner Frau Margot belasteten, ist nicht überliefert. In der ersten frei gewählten DDR-Volkskammer saßen nicht weniger als 19 ordinierte Pfarrer. Und im Kabinett von Ministerpräsident de Maizière, der, wie schon erwähnt, seit 86 Vizepräsident der Synode des Bundes der Evangelischen Kirche war, gab es 4 Pfarrer. Wer aus diesem beeindruckenden bis überwältigenden Datenmaterial verschwörungstheoretische Konsequenzen zieht und die DDR-Wende als erfolgreichen protestantischen Putsch versteht, überschätzt denn doch die Kraft einer marginalisierten Sphäre. Wer nüchtern darauf hinweist, dass die protestantische Kirche über die einzig verbliebene, halbwegs intakte, wenn auch alles andere als gut ausgestattete alternative Infrastruktur der DDR, also über Telefone, Kopierer, Immobilien, Medien und eben auch professionell gebildetes Personal verfügte, der dürfte schon mehr begriffen haben. Wer die überwältigende politische Präsenz protestantischer Köpfe in der DDR um 1989 in einer großen Traditionslinie sieht, dürfte der Wahrheit über die eigentümliche Produktivität nicht nur des deutschen, aber eben insbesondere des deutschen Pfarrhauses schon näher kommen. Dass diese Produktivität gespenstisch destruktive Impulse ausbilden kann, ist ebenso unverkennbar. Zu erwähnen sind unter anderem viele sogenannte deutsche Christen, die sich den Nazis andienten, oder die Pfarrerstochter Gudrun Enslin, die sich in der RAF wenig um das 5. Gebot scherte. Nehmen wir gelassen Abstand von den turbulenten Jahren am Ende des 20. Jahrhunderts und werfen wir den konfessionell fokussierten Blick um 200 Jahre zurück auf die literarische Konstellation in Deutschland vor und während der Weimarer Klassik. Das Ergebnis ist frappant. Denn seit den Anfängen der Reformationsbewegung ist die literarische Szene in Deutschland in geradezu atemberaubender Weise von Protestanten und näherhin von Söhnen ab und an auch Töchtern aus Pfarrhäusern geprägt. Albrecht Schönes Studie »Säkularisation als sprachbildende Kraft« hat eindringlich dargelegt, dass die deutschsprachige Dichtung seit der Mitte des 16. Jahrhunderts aus dem protestantischen Pfarrhaus einen mächtigen Zustrom literarischer Begabungen empfängt. Da wären etwa Nikodemus Frischlin und Gabriel Rollenhagen zu nennen, Philipp von Zesen, Sigmund von Birken, Johann Christoph Gottsched, Christian Fürchtegott Gellert, Gottfried Ephraim Lessing, Christoph Martin Wieland, Matthias Claudius, Georg Christoph Lichtenberg, Gottfried August Bürger, Ludwig Heinrich Christoph Hölty, Johann Martin Miller, Jakob, Michael, Reinhold Lenz, Jean-Paul Richter, August Wilhelm und Friedrich Schlegel, Jeremias Gotthelf, Theodor Fischer, Emanuel Geibel, Friedrich Nietzsche, Hermann Hesse und Gottfried Benn, um nur sie zu nennen. Das ist ein beeindruckendes Panorama. Es gewinnt noch an Schärfe, wenn man den Blick weitet, zum Beispiel auf die musische Sphäre, Johann Sebastian Bach und seine in jedem Wortsinne produktive Familie. Und wenn man zur Kenntnis nimmt, dass auch die großen Schriftsteller um 1800, die nicht in einem Pfarrhaus groß geworden waren, in einem dezidiert protestantischen Milieu aufwuchsen. So etwa der Juristensohn Goethe, der Hofgärtnersohn Schiller, der einem alten preußischen Offiziersgeschlecht entstammende Kleist oder der Pfarrersenkel Hölderlin. Die wenigen prominenten Katholiken der romantischen Literaturszene, etwa Eichendorff, Clemens Maria, so sein Pseudonym Brentano, und Josef Görres voran, nehmen sich wie die sprichwörtlichen Ausnahmen aus, die die Regel bestätigen. Man muss sich diesen homogenen, konfessionell-kulturellen Hintergrund vergegenwärtigen, um ermessen zu können, wie skandalträchtig die Konversionen zum Katholizismus wirkten, die Leopold zu Stolberg 1800, der Pfarrerssohn Friedrich Schlegel 1808 und der dreifach verheiratete bzw. dreifach geschiedene Zacharias Werner 1811 vollzogen. Die überstarke Präsenz protestantischer Köpfe in der literarischen wie auch in der philosophischen Sphäre Deutschlands wurde, wie sollte das anders sein, auch als solche wahrgenommen. Die Gründung der Görres-Gesellschaft zur Pflege der katholischen Wissenschaften im Jahre 1876 erfolgte ausdrücklich aus dem Wunsch heraus, die überwältigende Hegemonie von Protestanten an den deutschen Universitäten zu konterkarieren. Auch der Polarforscher Alfred Wegener sowie die Historiker Jakob Burckhardt und Theodor Mommsen, um nur sie zu nennen, stammen aus dem Pfarrhaus. Unübersehbar sind im Vergleich der Jahre 1800 und 1900 die gravierenden Verschiebungen im Hinblick auf die das literarische und allgemein kulturelle Leben prägende religiös-konfessionellen Konstellationen. Schriftsteller wie Paul Heyse, Theodor Fontane, Gerhard Hauptmann, Heinrich und Thomas Mann entsprechen noch der Tradition protestantischer kultureller Hegemonie. Die katholizismuskritischen Pfeile, etwa im Buddenbrooks Roman, man denke nur an die komische Figur Permaneder, können aber schon als Indizien einer Irritation über den Zerfall dieser Hegemonie verstanden werden. Nicht nur Thomas Buddenbrooks Mutter ist irritiert über seine, ich zitiere, kleine Neigung zum Katholizismus. Sie beschwert sich darüber, dass er Anstoß erregt mit seiner beständigen Protektion der Katholischen. In der Tat gibt es um und nach 1900 die kulturelle Hegemonie des Protestantismus nicht mehr. Zunehmend stammt vielbeachtete Literatur aus der Feder von Schriftstellern, die katholisch oder jüdisch geprägt sind. Rilke, Hoffmannsthal, Stefan George, Rudolf Borchardt, Werfel, Schnitzler, Karl Kraus, Kafka, Heimito von Doderer. Einige der genannten, darüber hinaus auch Musil und Trakl, haben einen konfessionell gemischten, bis turbulenten Familienhintergrund. Aufgeklärte Zeiten haben, Gott sei Dank, einen ironischen Umgang mit konfessionellen Prägungen, Herkünften und Daten gelernt. Dieser Umgang schließt Sensibilität für die anhaltende Prägekraft religiös-konfessioneller Milieus auch und gerade in postmetaphysischen Zeiten nicht aus, sondern ein. Davon zeugt auch der Witz von den Intellektuellen, die nach dem dritten Glas Wein mit der Gretchenfrage konfrontiert werden, wie sie es mit der Religion halten, beziehungsweise welche Konfession sie haben. Selbstverständlich sei er Atheist, sagt der Erste, schließlich sei er Intellektueller. Der Zweite und der Dritte stimmen dem zu. Woraufhin der Fragesteller sagt, na klar sind wir alle Atheisten, aber ich möchte wissen, ob du ein protestantischer, katholischer, jüdischer Atheist bist. Man liegt sicherlich nicht falsch, wenn man feststellt, dass in der Bundesrepublik die Konfliktträchtigkeit konfessioneller Zugehörigkeitsfragen kontinuierlich abgenommen hat. Dass die ursprünglich stark katholisch geprägte CDU nun seit mehr als 10 Jahren eine protestantische geschiedene und kinderlose Vorsitzende hat, wird kaum mehr als ein aufregendes oder gar aufsehenerregendes Thema wahrgenommen. Nur ab und an regten bzw. regen sich noch tradierte konfessionelle Gereiztheiten. So etwa, wenn diskutiert wird, ob das rheinisch bzw. bayerisch-katholisch geprägte Nachkriegsdeutschland mit der Wiedervereinigung preußischer und protestantischer geworden sei. Oder wenn man das beliebte Argument, die katholischen Milieus seien nicht ganz so nazi-anfällig gewesen wie das protestantische, mit dem Hinweis konterkariert, Hitler, Goebbels und Himmler seien ebenso wie der Philosoph Heidegger oder der Staatsrechtler Karl Schmidt, die sich den Nazis angedient haben, stark katholisch geprägt gewesen. Man muss kein Anhänger des Wilhelminismus sein, um sachlich festzustellen, dass die genannten Katholiken, wären sie ein paar Jahrzehnte früher geboren worden, schon phänotypisch keine Karrierechance im preußisch-protestantisch dominierten deutschen Kaiserreich gehabt hätten. Die Vorstellung, ein in Österreich geborener Katholik ohne Abitur könne in Berlin vor 1918 Kanzler geworden sein, ist bestenfalls bizarr. Kurzum, die Konfessionsfrage ist in Deutschland ab und an noch virulent, hat aber, auch hier ist wiederum die Formel angebracht, Gott sei Dank, ihre fatale Dringlichkeit eingebüßt. Wohl auch deshalb, weil die religiöse Großaufrüstung von Konflikten, Stichwort Islamismus, auf bestürzende Weise zugenommen hat. Auf diesem Hintergrund ist die Irritation verständlich, die der Friedenspreisträger Navid Kermani auslöste, als er am Schluss seiner Dankesrede das Publikum in der profanen Frankfurter Paulskirche aufforderte, sich zum Gebet zu erheben. Wer diese Entwicklung begrüßt, wer also die religiöse Orientierung und Ausrichtung von Politik für segensreich hält, wird beim Teufel offene Ohren finden. Über die Gründe für die lang andauernde kulturelle Hegemonie des Protestantismus herrscht weitgehend Einverständnis. Jedenfalls, was die Profanen unter diesen Gründen angeht. Der profanste und zugleich populärtheologisch am stärksten besetzte dieser Gründe ist schnell genannt. Es gibt aufgrund des Zölibats schlicht keine katholische Entsprechung zu den Kindern, die im evangelischen Pfarrhaus groß werden. Eine hochgebildete Priesterelite verzichtet anders als die nicht minder gebildete Pfarrerelite auf familiäre Selbstreproduktion. Bis heute und in Zeiten der Political Correctness wohl noch vermehrt, sorgt der Hinweis auf die unterschiedliche psychosexuelle Grundverfassung der katholischen im Vergleich zur protestantischen Kirche für Gereiztheiten, obwohl er in solchen Diskussionsgefilden kaum zu vermeiden ist. Die katholische Kirche ist ein Männerbund, dessen Hauptzweck der Dienst an der Mutterkirche, an der Alma Mater ist, die wiederum ein inniges Verhältnis zur Mutter Gottes hat. Das Alltagsleben des Priesters entspricht entschieden und bewusst nicht den Familienidealen, die die katholische Kirche ansonsten mit großem Nachdruck vertritt. Priester leben affamilial. Laien sollen hingegen dem Sakrament der Ehe unterstehen. Ihr Liebesleben hat sein religiöses Ziel in der Reproduktion von ehelichen Kindern. Ein Priester aber heiratet gerade nicht. Er zeugt, wenn er sich regelkonform verhält, keine Kinder. Er huldigt aber umso mehr einer göttlichen Mutter, die Jungfrau ist, und der Mutterkirche, der er sein irdisches Leben weiht. In gewisser Weise entspricht diese antifamiliare Lebensform den auf Jesus Christus zurückgehenden Impulsen. Seine Herkunftsfamilie, bestehend aus einer jungfräulichen Mutter, einem nicht biologischen Nennvater namens Josef, einem durch das Ohr zeugenden Heiligen Geist und einem göttlichen Übervater, ist bekanntlich wundersam. Sie ist zu exklusiv bzw. verrückt, um als Vorbildmodell für christliche Standardfamilien zu taugen. Als Familienvater hat sich Jesus dann auch keinen Namen gemacht, ihm eine gar durch eine Kindszeugung gesegnete Liebschaft mit Maria Magdalena anzudichten, ist ein Sakrileg und allenfalls der Stoff aus dem Bestseller-Romane, nicht aber seriöse theologische Abhandlungen verfasst sind. Aus seiner dezidiert antifamilialen Einstellung hat Jesus kein Geheimnis gemacht. Spricht er doch die bemerkenswert barschen, ja schockierenden Worte, ich zitiere, »Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein.« Lukas 14, 26. Die provokante Sentenz steht nicht isoliert da. Vier Kapitel später bestätigt der Jesus des Lukas-Evangeliums in einer Klarheit, die aus Schlingern der Exegesekunst nicht trüben kann, seine antifamiliale Pointe. Ich zitiere, da sprach Petrus, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der künftigen Welt das ewige Leben. Lukas 18. Man muss sich vergegenwärtigen, dass die katholische Kirche diese Herrenworte ernster nimmt als die evangelische. Der Preis, den sie dafür zahlt, ist die billigende bzw. missbilligende Inkaufnahme des Paradoxes, dass der Priester nicht das Familienmodell lebt, das er predigt, und dass die heilige Kirche als Männerbund eine riskante Nähe zu den von ihr missbilligten homophilen Dispositiven aller Männerbünde unterhält. Das evangelische Pfarrhaus ist hingegen entschieden heterosexuell orientiert. Das ist nicht nur in tiefenpsychologischer, sondern eben auch in theologisch-mentaler Hinsicht relevant. Priester, die zölibatär auf sexuelle Reproduktion verzichten, positionieren sich damit nicht nur symbolisch und semantisch, sondern eben auch somatisch konkret gegen die Erbsünde. Sie bezeugen im Namen der Mutterkirche das fleischgewordene Wort Gottes, aber sie zeugen keine Kinder. Sie machen der Sünde keinen Erben, in der Hoffnung, in der zukünftigen Welt das ewige Leben zu haben. Im erlösten ewigen Leben gibt es nach christlicher Lehre keinen Sex. In dieser Hinsicht macht der Islam deutlich reizvollere Versprechungen als das Christentum. Auf die herrlich intrikate Frage, mit welchem Mann denn eine wiederauferstandene Frau zusammen sein werde, deren Mann starb und die nach damaliger Sitte sodann von dessen Bruder geheiratet wurde, was sich wiederholt, bis sie 7-mal mit den Brüdern verheiratet war, antwortet Jesus bündig, ich zitiere, in der Auferstehung werden sie weder freien noch sich freien lassen, sondern sie sind gleich wie die Engel Gottes im Himmel, Matthäus 22. In seiner 1522 entstandenen Schrift vom ehelichen Leben und in vielen anderen Passagen seines Werkes setzt Luther im Rahmen seiner Zwei-Welten-Lehre eine andere Pointe. Menschsein heißt sündig sein. Es gäbe erlösungsbedürftige, aber eben auch erlösungsfähige Menschen nicht, wenn es die Erbsünde nicht gäbe. Die berühmte Luther-Formel ist prägnant. Der Mensch ist simul justus et peccator. Der Sünder, peccator, ist gerechtfertigt, justus, allein durch Gottes Gnade. Er darf sich gewissermaßen gar nicht erst einbilden, ein sündenfreies Leben führen zu können. Schon seine bloße Existenz verdankt sich der Erbsünde, die allein durch Gottes Gnade und nicht durch gerechte Werke, einen frommen Lebenswandel und erst recht nicht durch die Gnadenmittel der Kirche überwunden werden kann. Auf diese Paradoxie, das sündige Leben zu akzeptieren, sich an und in ihm abzuarbeiten, aber nicht so zu tun, als ob es sich durch innerweltliche oder kirchlich-institutionelle Anstrengungen überwinden ließe, auf die Paradoxie einer sexuell konnotierten Erbsünde, die die Möglichkeitsbedingung von Gottes Gnade ist, lässt sich der Protestantismus ein. Religions- und Konfessionsdifferenzen und durchaus auch Streitereien, die im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen, haben in aller Regel nicht das Niveau von hochgeistigem und hochgeistlichem Theologengezänk, zum Beispiel über Subtilitäten der Rechtfertigungslehre, des Abendmahlverständnisses, der Anzahl der Sakramente, der Trinitätslehre, der Soteriologie, der Eschatologie oder der Stellung zum Arianismus. Öffentlich ausgetragener Religions- und Konfessionsstreit kreist mit eigentümlicher Regelmäßigkeit und Intensität um sexuelle und fast so häufig um ökonomische Reizthemen. Zölibat, Priesterweihe bzw. Pfarr- und Bischofsamt für Frauen, Kopftuchverbot, Verurteilung von Homosexualität, Empfängnisverhütung, Sex vor der Ehe, eheliche Treue, Koedukation, Schwimmunterricht für Mädchen, beziehungsweise Zinsverbot, soziale Gerechtigkeit, Kirchensteuer, Reichtum der Kirche, Funktion kirchlicher Banken. Das sind die Themen, aus denen der Religionsstreit gemacht ist. Es gehört zur lebensweltlichen Produktivität des Protestantismus, dass er sich ganz diesen innerweltlichen Problemdimensionen stellt. Aus theologischer Perspektive heißt das, der Protestantismus läuft Gefahr, ganz im Projekt einer Aufklärung aufzugehen, die religiöse Glutkerne gar nicht mehr kennt. Seelsorge wird dann mit Sozialarbeit verwechselbar. Ein sakramental geweihter katholischer Priester wird hingegen stets das innerweltliche Handeln seiner Kirche als sekundär betrachten. Christen aller Konfessionen müssen mit dem rätselhaften Basissignal der irdisch-himmlischen Doppelidentität von Jesus Christus umgehen. Ist er doch der Sohn Gottes, der mit seinem Vater und dem Heiligen Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und als solcher der Erlöser, der Messias, eben der Christus? Und kann er als Gottessohn Erlöser doch nur sein, weil er ganz Mensch, ganz Jesus von Nazareth geworden ist, der am Kreuz einen frühen und grausamen Tod erleidet? Die Denkzumutung ist stark. Der sterbliche Jesus und der ewige Christus sind eins. Die gerade auch in theologischer Perspektive stärkere Pointe ist selbstredend der Umstand, dass Gott sich in seinem Sohn vermenschlicht, verendlicht und verweltlicht hat. Provokant gesprochen, den Sterblichen die zeitlosen Götter, beziehungsweise den einen oder den trinitären, unsterblich ewigen Gott entgegenzusetzen, ist die langweilige theologische Üblichkeit. So funktionieren, wenn nicht alle, so doch fast alle Religionen. In Jesus Christus den Gott zu konzipieren, zu denken und gläubig zu erfahren, der das wohl schärfste religiöse Paradox, dass der allmächtige Gott anders als Menschen nicht sterben kann, gelöst hat, macht die eigentümliche Sonderstellung des Christentums im Vergleich nicht nur mit Judentum bzw. Islam aus. Der sterbliche Jesus Christus überbringt nicht wie Moses und Mohammed eine göttliche Botschaft. Er ist inkarnationstheologisch die Botschaft selbst, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Karfreitag ist der höchste und denkwürdigste protestantische Feiertag. Nicht der Ostersonntag, der die religiöse Üblichkeit, Ewigkeit gegen Endlichkeit auszuspielen, wiederherstellt. Das protestantische Pfarrhaus akzentuiert den jesuanischen vor dem christologischen Aspekt und ist deshalb bemerkenswert paradoxiesensibel und weltlich produktiv. Einige ergänzen: gewesen. Warum gewesen? Weil die ca. 15.000 evangelischen Pfarrhäuser in Deutschland in den letzten Jahren einen entscheidenden Wandel erleben. Dieser Wandel ist durch Stichworte wie rasante Zunahme ordinierter Frauen auf Pfarrstellen, Auflösung der Residenzpflicht für Pfarrer, zunehmende Fusion von Kirchengemeinden, Verkauf von wertvollen Immobilien, steigende Zahl der als Single lebenden Pfarrer bzw. Pfarrerinnen, abnehmende Kinderzahl in Pfarrersfamilien, steigende Scheidungszahlen unter Pfarrersleuten, homosexuelle Partnerschaften in Pfarrhäusern oder Abnahme der Zahl an Klavieren und großen Bibliotheken in Pfarrhäusern zu charakterisieren. Das sind Tendenzen, die zu Zeiten von Thanes, aus dessen Romanen und Erzählungen Pfarrhäuser nicht wegzudenken sind, noch nicht absehbar waren. In seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg hat er der Idee des evangelischen Pfarrhauses als Fels, auf dem die evangelische Kirche gebaut ist, ein literarisches Denkmal gesetzt. Ich zitiere von Thane: »Meine von Jugend aufgehegte Vorliebe für diese stillen, geißblattumrenkten Pfarrhäuser, deren Giebel auf den Kirchhof sieht, ich fühlte sie wieder lebendig und empfand deutlicher als je zuvor die geistige Bedeutung dieser Stätten. In der Tat, das Pfarrhaus ist nach dieser Seite hin dem Herrenhause weit überlegen, dessen Ansehen hinschwindet, seitdem die alten Familien immer weniger und der zu Gutsbesitzern emporsteigenden ländlichen und städtischen Parvenüs immer mehr werden. Und noch ein anderes kommt hinzu, der Adel. Soweit er ums Dasein ringt, vermag kein Beispiel mehr zu geben, oder wenigstens kein Gutes. Soweit er aber im Vollbesitz seines alten Könnens verblieben ist, entzieht er sich zu erheblichen Teilen der Dorfschaft und tritt aus dem engeren Zirkel in den weitergezogenen des staatlichen Lebens ein. Das Pfarrhaus aber bleibt daheim, wartet seines Gartens und okuliert den Kulturzweig auf den immer noch wilden Stamm. Dass ich hier ein Ideal schildere, weiß ich, aber es verwirklicht sich je zuweilen und an vielen hundert Stellen wird ihm wenigstens nachgestrebt.